Dann herzlich willkommen zu unserem Workshop auf der HeinzCon 2021 zum Thema Abenteuer gestalten. Wir sind in der Abenteuersprechstunde, das heißt, wir haben eine Stunde Zeit, um Fragen rund um das Abenteuer gestalten zu beantworten. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Seines Zeichens Autor von Abenteuergestalten, Redakteur für Dungeon Core Classics, früher Redakteur für Dungeon Slayers und Autor von mehreren Abenteuern, nicht nur für Cthulhu, sondern auch für Unknown Armies, für Dungeon Slayers und auch für andere Dinge.
Ja, hab schon ein bisschen was gemacht.
Genau. Mein Name ist Daniel. Ich mache unter anderem den System Matters Verlag zusammen mit Patrick und habe mit Andreas schon das ein oder andere Abenteuer geschrieben und habe an dem Buch Abenteuergestalten redaktionell gearbeitet. Und ich wollte eigentlich mit einer Frage von mir starten, aber das muss ich jetzt gar nicht mehr. Wir können nämlich einfach die Fragen aufgreifen, die schon hier in den Chat gestellt wurden. Wer Fragen hat, zögert nicht, noch weitere Fragen in den Chat reinzumachen. Wir versuchen, so viel es geht zu beantworten. Je mehr Fragen kommen, umso kürzer werden natürlich auch unsere Antworten, damit wir möglichst viel abarbeiten können. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer Frage, die sich hervorragend eignet für den Einstieg. Wie gestalte ich am besten die Einstiegsszene in einem Abenteuer? Sollte man gleich eine besondere Aktion machen, also gleich mit Action starten, oder sollten sich die Charaktere erst irgendwie kennenlernen?
Gute Frage. Ich denke, wie so vieles ist das Geschmackssache. Ich persönlich neige zu schnellen, harten Einstiegen. Also das soll gleich richtig losgehen. Ja? Also ich habe irgendwann mal hier Podcast oder Video, was glaube ich von Runehammer Games gesehen. Und wenn der seine Kampagnen aufbaut, dann macht er das so, dass er erstmal eine Ist-Situation schafft, die er schnell umreißt. Ja, also ihr seid Zwerge in der Mine sowieso und ihr baut Gold ab, seit ihr denken könnt. Und die Außenwelt ist mehr oder weniger weg, weil man sich dauernd schützen muss. Man baut ja Gold ab. Das ist die Ist-Situation und ihr seid jetzt gerade in der Mine und habt euer Schwarzpulver ausgestreut, damit hier gleich was hochgeht, als plötzlich. Und dann nach diesem kurzen Jetzt-Situation zerbricht man den Alltag. Und so ähnlich würde ich das in Abenteuern von meinem Geschmack her auch aufziehen, dass es gleich losgeht. Ich persönlich finde es ziemlich nervig, wenn man erst ohne Spannung in ein Abenteuer einsteigt, weil sich das häufig sehr lange hinzieht. Kennenlernszenen sind toll beim ersten Mal. Beim zweiten oder dritten Mal sind es aber immer das Gleiche. Und auch sonst Figuren einführen und Rollenspiel machen und so. Das Rollenspiel und die Charakterdarstellung ergibt sich meiner Meinung nach aus der Handlung und aus der Action sehr viel besser als am Anfang. Aber ich kenne auch Stimmen, die gern langsame Einstiege haben. Ist Geschmackssache. Ich würde beides ausprobieren. Im Zweifelsfall, wenn ihr es nicht wisst oder wenn ihr den Eindruck habt, irgendwie Infodump am Anfang oder sowas ist langweilig, startet schnell. Schnellstart funktioniert, glaube ich, immer. Langsamer Start kann schiefgehen.
Sehr gut. Nächste Frage. Wie vermeide ich effektiv Flaschenhälse in Abenteuern? Beziehungsweise Geschichten ist hier gefragt, aber ich würde mal sagen, wir bleiben bei Rollenspielabenteuern.
Daniel, was hast du denn dazu? Wie vermeidet man denn Flaschenhälse?
Nun, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, wenn man einfach mehrere Wege zum Ziel hat. Ja, also gehen wir mal von dem härtesten Flaschenhals aller Zeiten aus. Die Charaktere kommen an eine Höhle. Da ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Dahinter warten die besten und größten Abenteuer, die man haben kann. Aber niemand kriegt die Tür auf. Das ist der schlimmste Flaschenhals von allen. Und ich glaube, das ist auch ein klassisches Problem, Andreas.
Ja, genau.
Was ja oftmals schon aufgegriffen wurde. Um den Ball wieder zurückzuspielen. Wie löse ich das?
Also, in Abenteuergestalten, im ersten großen Kapitel definiere ich Spielstopper, zwei Stück. Die sind erstmal die Grundlage für Flaschenhälse vermeiden und das ist das Rätselsyndrom oder Rätselraumsyndrom und das Problem, wenn Würfeln im Wege steht. Rätselraumsyndrom ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir haben einen Raum, es führt eine Tür rein, es führt eine unzerstörbare Steintür nach draußen ins Abenteuer. dahinter ist das Abenteuer, dahinter geht's weiter. Ich kann nicht drum rumgehen. Der Dungeon, den wir suchen, der ist dahinter, ich muss da durch. Und dann ist da ein Rätsel, keine Ahnung, ein Schaltpult mit Zahlen drauf oder sowas, das muss gelöst werden und keiner löst das Rätsel. Das ist, entschuldigt, wenn ich das Bullshit. Das ist so die Leute stehen da, rätseln rum, der Spielleiter fängt dann an Tipps zu geben, dann sind sie alle gelangweilt, dann holen sie ihre Handys raus und fangen an damit rumzuspielen und dann der Spielleiter windet sich und irgendwann hat er dann mal irgendwie so genug Tipps gegeben, dass die Leute dann irgendwie das Rätsel gelöst haben und dann können sie durch und das Abenteuer geht danach weiter. Das ist doof. Das macht niemandem Spaß. Klar, das kann auch gut gehen, wenn das Rätsel spannend ist und zufällig genau so schwierig ist, wie die Gruppe gerade drauf ist. Das kann man aber vorher nicht einschätzen. Und deswegen muss man sich bei solchen Rätseln immer überlegen, was passiert denn, wenn die Leute das nicht lösen. Und bei so einer Tür ist es super einfach, wenn die Charaktere da zu lange rumstehen, dann macht ein Monster die Tür auf und guckt, wer denn da im Vorraum rumsteht. Es ist schwieriger als vorher, das heißt, es hat schon eine Bedeutung, ob das Rätsel gelöst wurde oder nicht, es ist nicht egal, weil nämlich das Monster rauskommt und die Leute angreift und das würde es nicht tun, wenn sie das Rätsel gelöst hätten. Und dann, weil das Monster rausgekommen ist, hat jetzt die Tür aufgemacht. Zweite ist mit Würfelwürfen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es kein Rätsel ist, was die Spieler lösen sollen, gleiche Situation, sondern es geht, das kann nur geöffnet werden, indem ein geschickter Dieb das Schloss knackt. Man kann das Ding nicht einschlagen, die Tür gar nichts. Wenn der Dieb seine Schlösser öffnen vergeigt, ist das Abenteuer an der Stelle vorbei. Dann geht's wieder los mit, ja, dann überlegen sich alle irgendwie, wie könnte man, der Spielleiter lässt dann ganz viel gelten, irgendwann ist die Tür auf, ist es wieder ein Zeitfresser, ein langweiliger auch noch. Ist Quatsch, niemals den Fortgang des Abenteuers hinter Würfelwürfeln verstecken und ganz generell stellt niemals ein Hindernis zwischen die Spieler und den Abenteuereingang. Ich habe das vor kurzem in einem kommerziellen Abenteuer gelesen, wo die Spieler irgendwo ankamen und ihre Hilfe anbieten sollen und dann steht irgendjemand vor ihnen und sagt, du kommst hier nicht rein. Und das ist total doof. Dann sagen die Spieler nämlich, ja, dann komme ich auch nicht rein, dann sucht euch doch wen anders, der euch hilft und gehen. Das ist nicht gut. Das ist Quatsch. Also genau, und sonst einfach Flaschenhälse erkennen muss man selber. Da führt kein Weg drum rum. Man muss lernen, die Dinger zu erkennen, wenn man das Abenteuer schreibt. Und dann muss man dafür sorgen, dass mehrere Wege durchführen. Und eben, dass auch ein Weg dabei ist, der dann in Kraft tritt, wenn die Spieler auf gar keine Idee kommen. Und dieser Weg muss dann ein bisschen schwieriger und ein bisschen gemeiner sein als der Weg, wenn die Spieler auf eine Idee kommen, damit eben das Nicht-Drauf-Kommen auch eine Auswirkung hat.
Letzter Punkt zu den Flaschenhälsen in Abenteuern. Taucht ja relativ häufig auch in Detektivabenteuern auf, wo man Hinweise findet und die Hinweise führen dann zum nächsten Zeugen oder zum nächsten Verdächtigen oder sowas. Da lohnt es sich einfach wahnsinnig viele Hinweise zu geben. Lieber mehr Hinweise geben als zu wenige. Also das ist immer gut, dann hat man immer eine Anlaufstelle, wo man weiter recherchieren kann. Nächste Frage. Wie hält man seine Erzählstränge einigermaßen glaubwürdig und logisch aufgebaut? Da bin ich jetzt eben nicht ganz sicher beim Abenteuergestalten. Das kommt erstmal so ein bisschen drauf an, was man so spielt, ne? Also wenn die Charaktere ein blaues Ei finden, in dem sich ein Zauberuniversum befindet und dann da reingesogen werden, dann kann das ja in einer Welt von Dungeon Core Classics durchaus glaubwürdig sein. Aber vielleicht ist es bei Cthulhu ein bisschen zu hart und zu haarsträubend.
Ich würde zwei Sachen da nehmen. Also das logisch aufgebaut, das kann dir leider niemand abnehmen. Die Logik, für die musst du selber sorgen. Das macht man vielleicht am besten, habe ich vor kurzem im Blog von Angry GM gelesen, der sich da sehr drüber ausgelassen hat, über Visualisierung. Stell dir die Szene vor, wie sie ist, mach die Augen zu und beschreib sie dir selber, guck sie dir an. Ja, also wenn du dir ein Dorf eine Weile von oben angeguckt hast, auf diese Weise, kannst du die Fragen ganz anders beantworten der Spieler, als wenn du einfach nur sagst, das ist ein Dorf und dir keine Gedanken gemacht hast. Dieses Visualisieren, das hilft wahrhaftig sehr. Da kann man jeder, den Rätselraum, den kann man sich auch vorstellen. Und wenn die Leute dann sagen, ja Mensch, die Steintür hat die, dann vielleicht Scharniere. Wenn du dir die Tür vorher angeguckt hast, dann weißt du, ob die Scharniere hat oder nicht. Funktioniert wesentlich besser, als man glaubt. Man muss das mal ausprobieren. Beim Angry GM war es, man soll üben, indem man irgendwie ein paar Mal tief durchatmet. Ich glaube 3-4 Mal. Und dann die Augen zumacht und sich besagtes Dorf vorstellt. Und das habe ich gemacht. Ich war sofort bei einem Asterix-Dorf, was exakt aussah, wie so ein Asterix-Ding halt aussieht. Von oben gezeichnet, 3D und so. Und ich wusste, ob das Ding eine Palisade hat oder nicht. Ich wusste, ob da eine Wache am Tor steht. Ich wusste, wie viele Häuser da drin stehen, ob das Ding einen Marktplatz hat und einen Brunnen in der Mitte oder nicht. Was mit Befestigungsanlagen ist und so weiter und so weiter. Und das alles nur darüber, dass ich die Augen zugemacht und mir das Dorf vorgestellt habe. Funktioniert sehr, sehr gut. So also zur Logik. Viel mehr Tipps kann ich da nicht geben. Das Logik muss man selber sehen. glaubwürdig würde ich mit meinem Lieblingsthema zurzeit beantworten, nämlich Informationsfluss. Ich stelle fest, stelle in letzter Zeit immer wieder fest, dass der Informationsfluss im Abenteuer das A und O ist. Der Spielleiter muss, oder die Spielleiterin selbstverständlich, muss dafür sorgen, dass die Leute am Tisch alle Informationen kriegen, die sie brauchen, und muss viele Informationen geben, aber nicht in einem Monolog, nicht in einem Infodump, wo die Leute nicht mehr zuhören. Das heißt, man muss andeuten, man muss Fragen beantworten und im Zweifelsfall den Leuten mehr sagen, als sie gefragt haben, einfach nur, um die Situation klarer zu machen. Das kann man üben. Das ist bei Detektivabenteuern wahnsinnig wichtig, dass die Leute viele Informationen kriegen. Wie gesagt, das ist mit den Flaschenhälsen. Und darüber kann ich es auch glaubwürdig halten. Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist...
An dieser Stelle hatten wir ein kleines technisches Problem und Andreas hat dabei den Faden verloren, konnte ihn aber dennoch wiederfinden.
Ach ja, genau, der NSC, das war's. Wir haben eine Figur im Abenteuer, die quasi ein kleiner Gegner sein soll. Ja, irgendjemand, der nicht so kooperativ ist, wie die Spieler das gern hätten oder die Spielerinnen. Das heißt, die Gruppe geht hin, die quatscht die Figur voll und sagen wir, das ist ein Händler, der nicht das verkaufen will, was er ist. Das ist so als kleines, was auch immer. Und wenn man den Leuten nicht klar macht, warum der nicht kooperiert, auch wenn man dem vielleicht Hilfe anbietet, auch wenn man dem Geld anbietet oder was auch immer, dass der persönliche Gründe hat, warum der nicht mit den Spielern zusammenarbeiten will, dann ist die Glaubwürdigkeit schnell überschritten. Dann sagen die, aber wir wollen dir doch helfen und der will sich aber nicht helfen lassen. Das steht so im Abenteuer. Dann muss man den Leuten klar machen, warum der sich nicht helfen lassen will, und das kann ich nicht mit Schauspielerei. Wir sind keine Schauspieler. Das kann ich nur, indem ich den Leuten das beschreibe. Und das wäre dann vielleicht noch der nächste Tipp, dass man auch auf die Beschreibung zurückgreifen kann, auch wenn man gerne Immersion hätte und glaubt, man ist der beste Schauspieler der Welt und kann das darstellen, kann man nicht. Wenn man einfach sagt, das ist ein grumpy old man, der nichts Bock auf niemanden hat und ihr werdet keine Chance haben, den zu überzeugen, dann können die Leute das so hinnehmen. Wenn man es nur darstellt und hofft, dass die Leute das von alleine begreifen, funktioniert das nicht oder häufig nicht.
Es sind viele, erstaunlich viele Fragen da, das freut mich. Darum die nächste Frage, was ist euer Lieblings-Fantasy-Abenteuer und warum? Und es sollte nicht irgendwas von Dungeon Core Classics sein. Das ist natürlich eine sehr gemeine Frage,
ja.
Denn das basiert im Grunde darauf, dass wir beim letzten Mal nach dem besten Cthulhu-Abenteuer gefragt wurden. Ja. Andreas, was ist denn dein Lieblings-Fantasy-Abenteuer?
Ach Gott, das ist so lange her, dass ich ein gekauftes Fantasy-Abenteuer so richtig toll fand. Beziehungsweise das ich auch gespielt habe dann. Fang du mal an, ich muss noch überlegen.
Danke. Das Lieblings-Fantasy-Abenteuer ist halt schwierig. Selbstverständlich ist bei Dungeon Core Classics einiges ausgezeichnet, aber das dürfen wir ja nicht Segel auf sternloser See sagen oder Fluch der Barbarenkönige oder sowas.
Oder bis die Zeit gefriert übrigens.
Oder alle bis
Leute,
die Zeit
gefriert. Wenn ihr wissen wollt, warum zurzeit mein Lieblingsabenteuer eigentlich bis die Zeit gefriert ist, dann schaltet um 16 Uhr unser Abenteuerforschen ein.
Genau, ja. Das sollen wir natürlich nicht machen.
Genau.
Es kann natürlich zu ganz alten Klassikern gehen, wie beispielsweise Festung im Grenzland, was schon ein sehr kluges Fantasy-Abenteuer ist.
Das ist
ich,
toll.
Ich überlege aber im Moment, ob ich Tower of the Stargazer nehme von James Reggie. Ja, das habe ich gespielt und das hat ausgezeichnet funktioniert und ist ein sehr unterhaltsames Abenteuer. Da würde ich jetzt, also im Moment in dieser Situation, an diesem Tag, an diesem 6.3.2021, würde ich jetzt einfach mal Tower of the Stargazer nehmen.
Ja, ich finde das wahnsinnig schwierig, das ändert sich auch dauernd. Also, wo ich maßlos nostalgisch werde, ist Castle Amber oder Burg Bernstein. Das habe ich mehrere Male gespielt und das ist ein sehr großer Dungeon und uralt, ne? Das ist ja Experten-Set D&D. Das ist ein relativ großes Schloss, also ist ja eigentlich eher ein Schloss als eine Burg. Und die erste Ebene davon ist wahnsinnig gut. Wenn man die dann verlässt, wird's nicht mehr ganz so gut. Aber ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Ein super cooler Funhouse-Dungeon, der einfach zu leiten ist, der Spaß macht. Der ist ein ganz, ganz tolles Abenteuer. Und was ich so in letzter Zeit die letzten Jahre mit sehr viel Spaß gespielt habe, ist wahrhaftig der grüne Mann von Beyond the Wall, weil das irgendwie viel besser funktioniert hat, als ich dachte. Ne? Das ist ja... Beyond the Wall.
Das ist doch nicht so schlecht wie gedacht.
sondern jetzt nicht, weil ich dachte, dass das Abenteuer schlecht ist, sondern weil das mit den Tabellen viel besser funktioniert hat, als ich dachte. Also Beyond the Wall, die Leute, die es nicht kennen, funktioniert ja so, dass man erstmal gemeinsam über die Charaktererschaffung sich ein Dorf baut und dann sind die Charaktere alle junge Erwachsene auf dem Weg zum Abenteurer, ne? Also eben der Knappe des Ritters und die Hexenschülerin oder der Hexenschüler oder so. Und dann geschehen Dinge, die sich aus Tabellen ergeben. Da sind mal acht Tabellen, glaube ich, drin und dann wird da drauf gewürfelt und daraus ergibt sich die Handlung und wird improvisiert. Idee ist halt, dass man einfach ohne Vorbereitung sich hinsetzen und spielen kann. Weil wir machen gemeinsam das Dorf und ich erschaffe das Abenteuer aus den Tabellen und so. Und ich habe das einmal nur gelesen, weil ganz ohne Vorbereitung wollte ich nicht. Ich bin nicht gut im Improvisieren, also im kompletten Improvisieren. Ich brauche da einen Rahmen. Und ich musste wahrhaftig nur ein einziges Mal wirklich improvisieren, weil da eine Sache war, eine Information, die an die Spieler weitergegeben werden musste, die die nicht kannten oder die nicht wissen konnten. Sonst konnte ich einfach immer aus den Tabellen auswählen und das Abenteuer lief. Wir haben mit Charaktererschaffung, glaube ich, 5 Stunden, 6 Stunden gespielt. Ich glaube 5. Und danach musste ich mich schon beeilen. Also hat wahnsinnig gut funktioniert, war toll. Das ist so das Letzte.
Gut, weiter im Text. Gut, wo wir beim Beeilen sind. Was ist eurer Meinung nach das am besten aufgeschriebene, für den Spieltisch aufbereitete Abenteuer?
Also ein kommerzielles, ja?
Ja. Das sind die schwierigsten Fragen, weil man so viel Sachen im Kopf behalten muss.
Ja.
Ich finde, es gibt bei Cthulhu ein paar gute Sachen in der Hinsicht. Also ich finde, Am Rande der Finsternis finde ich ziemlich gut aufgearbeitet. Mhm. Ein bisschen, ab und an mal ein bisschen viel Text, aber ich glaube, das hält sich noch im Rahmen. Ich mag die DCC-Sachen, die sind immer sehr gut aufgearbeitet. Ist Kunststück, ne, wir machen die ja auch. Da ist man natürlich irgendwie überzeugt davon, dass das irgendwie tolles Zeug ist. Der super einfache Weg, um sich da rauszuschlängeln, ist, es gibt hervorragende One-Page-Abenteuer. Du hast doch letztens die Mondhöhlen gespielt,
ja,
oder wie
hieß
das?
Ja, die Mondpriester, Gott, wie heißt das? Fluch der Mondpriester, ja, oder so ähnlich. Das ist ein One-Page-Dungeon, den wir gemeinsam übersetzt haben und der als Download über System Matters zu kriegen ist, in einer von den dreien.
Genau, ist irgendwie nettes genau. Kleines Ding.
Und das habe ich gelernt, das war wirklich wahnsinnig gut. Das ist einfach, weil es eine wahnsinnig hübsche Karte hat. Wir haben das über einen VTT gespielt, wo ich die Karte nach und nach aufgedeckt habe. Das heißt, die Leute haben die dann auch wirklich gesehen, was wahnsinnig viel ausmacht, weil die Karte ist so detailliert, so eine 3D-Schnittzeichnung durch einen Hügel durch und die so ein bisschen von der Umgebung mit dem Wasserfall und auch Leuten, die da rumstehen, die da eine Bedeutung im Abenteuer haben. Und die Leute können auf das reagieren, was abgebildet ist. Und die paar Informationen, die da drin stehen, hier ist das, haben völlig ausgereicht für 3 Spielabende, glaube ich, hatten wir sogar. Die sind immer alle sehr kurz. Die sind nur so 1,5-2 Stunden, weil wir zu viel quatschen. Das ist wahnsinnig gut. Sonst würde ich mal sagen, was für mich wichtig ist. Es sollte kurz sein, es sollte prägnant sein. Kurze Hintergrundgeschichte, bitte keine 4 Seiten, sondern lieber nur eine Spalte. Das reicht mir als Hintergrund. Ich persönlich bin kein Freund, was gerade im Oldschool-Bereich sehr propagiert wird, von diesen Abenteuern, die man während des Leitens nur noch liest, weil das alles nur noch Spiegelstrich-Auflistungen sind. Wenn es zu kurz wird, dann finde ich das wahnsinnig schwer zu lesen. Und wahrhaftig bin ich da jetzt bei Dungeon Crawl Classics als guten Mittelweg gelandet. Da braucht man auch manchmal, um eine Information wiederzufinden. Das ist nicht perfekt, aber es ist zumindest Fließtext, den ich erst lesen und verstehen kann und kann dann darauf zurückgreifen. Und dadurch, dass es nicht so wahnsinnig viel ist und immer kurz gehalten ist, finde ich die Sachen dann durchaus in überschaubarer Zeit wieder. Ich müsste da wahrhaftig nochmal in die Details gehen. Sonst hier die alten D&D-Dinger, die sind ziemlich gut. Wenn ich auf 32 Seiten eine Riesenkampagne, wenn man es genau nimmt, kriege, wo aber trotzdem alles drinsteht, ist das schon toll. Und das war Fließtext.
Nächste Frage. Wie baue ich sinnvoll Redundanzen ein, damit die Spieler mir nicht das Abenteuer torpedieren?
Wenn du ein Abenteuer schreibst, was die Spieler torpedieren können, dann ist da zu viel Plot. Sag ich jetzt mal so.
Das ist ein sehr großes Problem sozusagen.
Ja, genau.
Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise an das Abenteuer gestalten.
Keine Frage. Also klar geht das, ich kann einen Plot bauen, aber also wenn die Spieler das Abenteuer torpedieren können, dann ist es schon so aufgebaut, dass die Spieler nicht da lang gehen können, wo sie gerne hinwollen. Also es ist schon wichtig, dass so ein Abenteuer so aufgebaut ist, dass die Motivationen da sind und oder eben, dass man dann als Spielleiter bereit ist, die Handlung des Abenteuers zu verlassen. Das ist schwer, das muss man üben, weil das ist dann halt auch wieder so eine Art Improvisation, ne, also aus den Informationen, die da sind. Manchmal muss man dann halt auch einfach mal sagen, okay Leute, ich brauche mal 10 Minuten, ich gehe mal kurz auf den Balkon und rauche eine und überlege mir was oder rauche halt nicht, trinke einen Kaffee oder so. gut, sonst Redundanzen einbauen, da ist es wieder mit dem Informationsfluss. Wenn ich den Spielern und Spielerinnen klar mache, dass das Abenteuer in der Höhle stattfindet, die vor ihnen liegt, dann gehen die da rein. Und wenn sie nicht reingehen, sollte ich überlegen, ob ich mit den richtigen Leuten spiele. In der allergrößten Not muss man wirklich sagen, ey Leute, das Abenteuer ist in die Richtung. Tut mir leid, wir müssen das mal ganz kurz. Das ist nicht schön, das ist unbefriedigend, weiß ich auch. Aber eh dann der ganze Spielabend völlig kaputt geht oder ich da nicht mehr klarkomme, ist halt auch nicht so schön. Das wollen wir auch nicht.
An der Stelle finde ich es irgendwie auch ganz nett, sich durchaus mal zu vergegenwärtigen. Man spielt ein Spiel. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht. Also ich weiß, es ist je nachdem, was man gerne in seiner Gruppe haben möchte, so an Immersion und so weiter, ist das vielleicht nicht der Weg. Aber manchmal ist es irgendwie auch ganz befreiend, einfach mal auf die wirklich auf diese Meta-Ebene zu wechseln. Wir sind 5 Leute, die gerne ein Abenteuer erleben wollen und das findet jetzt da und da statt und dann kann man sich darauf einigen. Man kann eben sagen, dass dieses alte Geisterhaus muss untersucht werden und die Spielgruppe sollte mit Charakteren kommen, die ein Interesse daran haben, dieses alte Geisterhaus zu untersuchen.
Informationen wiederholen einfach.
Das auch gut.
Nicht nur an der einen Stelle von dem alten Mann oder von wem auch immer, dem kleinen Kind an die Spieler weitergegeben wird, sondern eben auch andere. Das sind also Informationen. Wenn ich 3-mal eine Information an die Spieler weitergegeben habe, sollten sie kapiert haben, dass das Abenteuer in die Richtung weitergeht. Das funktioniert normalerweise. Ich erinnere mich Ewigkeiten her, da habe ich mal ein Abenteuer so halb improvisiert und da habe ich irgendwie, was war dann immer die Frage, wo ist denn der und der hin? Und da mir nichts anderes eingefallen ist, ist der immer in den Wald außerhalb der Stadt gegangen und alle am Tisch haben dann irgendwann reagiert und meinen dann so, ja, wir haben ja kapiert, dass wir in den Wald sollen. Und ich dachte, oh shit, nee, in dem Wald ist gar nichts. Mir ist nur nichts anderes eingefallen. Und da war genau das. Ich habe das zu häufig wiederholt und dann sind sie da hingegangen.
Ah, okay.
Das funktioniert ganz gut. Noch ein kleines anderes Beispiel, kurzes Cthulhu-Abenteuer, was ich vor Ewigkeiten gemacht habe, hier die Froschkönig-Fragmente. Da ist Teile der Information führen nach Hannover und Teile nach Seehusen. Und in Hannover ist nicht viel. Und die Gruppe wollte sich aufteilen. Und hat gesagt, okay, ein Teil fährt nach Hannover, ein Teil fährt nach Seehusen und wir treffen uns da wieder. Und es wäre halt so gewesen, dass ich die Seehusener Gruppe gespielt hätte und die anderen hätten rumgesessen, weil es mit 2 Würfelwürfen erledigt gewesen wäre. Und bin ich genau in die Metaebene gegangen. Ich habe gesagt, Leute, tut mir leid, ich bin heute nicht drauf, das zu improvisieren, kann ich heute nicht. Insofern lasst mal Hannover bleiben. Ihr fahrt dahin, findet nichts raus, trefft euch alle in Seehusen, wir spielen da jetzt weiter. Ein Spieler war gar nicht begeistert, hat dann aber hinterher begriffen, was ich da gemacht habe und wir haben einfach weitergespielt. Funktioniert.
Sehr gut. Nächste Frage. Müssen wir vielleicht auch relativ kurz machen, weil das ein ganz großes Thema ist. Welche Tipps gibt's zum Gestalten, Erstellen von Nichtspielercharakteren?
Also ganz kurz. Erstens, die Nichtspielercharaktere sind Werkzeuge. Die sind da, um irgendwas zu machen, um mit den Spielern eine bestimmte Interaktion zu machen. Und der Verkäufer soll noch was verkaufen, die Informationsgeberin soll nur Informationen weitergeben und der Schläger soll nur schlagen. Das muss man sich bewusst machen und die Verkäuferin muss nicht super ausgestaltet sein. Das kann manchmal ganz lustig sein, muss aber nicht unbedingt. Erstens. Zweitens, wir sind keine Schauspieler. Deswegen gestalten wir diese Figuren als ich und. Habe ich auch vom Angry GM, fand ich wahnsinnig schlau. Das machen wir ja immer. Das sind ja auch unsere eigenen Figuren. Das ist immer ich und. Und bin ein guter Kämpfer. Ich kämpfe fürs Gute als Paladin und kann zaubern. Irgendwie sowas. Das kann ich mit den NSCs genauso machen. Also ich nehme eine Eigenschaft. Das reicht am Anfang. Eine. Und die stelle ich da und dann sage ich, das bin ich, der immer in der Nase bohrt, während er spricht, weil ich gerade zufällig ein 5-Jähriger bin. Ende. Das funktioniert relativ gut, wenn man eine Eigenschaft hat, die bei den Leuten ankommt. Der Rest ergibt sich während des Spiels, weil wir dann wahrhaftig, wenn wir da mehr drin sind, dann können wir auch mehr darstellen, dann funktioniert das besser. Am Anfang reicht eins. Ich denke, das ist so mein Haupttipp.
Dann geht's weiter. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, die Frage ist, ich möchte gerne die Spielercharaktere alle einzeln in das Abenteuer reinziehen und sich dann anschließend treffen lassen. Kurzer Einwurf. Das ist so ein bisschen wie bei der World of Darkness. Da gibt's ja immer diese Präludien, bevor die Spieler irgendwie treffen. So, jetzt ist die Frage, wie sorge ich dafür, dass sich die jeweils anderen Spieler nicht langweilen, wenn einer dran ist? Kurze Anmerkung dazu. Wir beantworten die Frage sehr gerne, hat aber nur so am Rande mit dem Abenteuergestalten an sich zu tun. Ich würde die Frage gerne beantworten, wenn ich darf.
Genau, darfst du? Ich würde dann hinterher was nachschieben, weil ich finde, das hat sehr viel mit Abenteuer gestaltet.
Tatsächlich. Ach, interessant. Ja. Okay, ich mach das mal ganz praktisch. Ja, du hast einen Detektiv in der Cthulhu-Runde und der soll so einen kleinen Fall haben und dann stößt er auf dieses schreckliche Geisterhaus, wo Leute verschwunden sind und die anderen Spieler kommen dann alle zeitgleich zu diesem Geisterhaus an, ja? So, dann spielst du mit diesem einen Spieler, der nimmt dann den Detektiv und der hat dann irgendwie so 3 kleine Szenen, wo gespielt wird und die anderen anderen Spieler, die drumherum sitzen, mit, übernimmt dann die NSCs. Du als Spielleiter verteilst dann hier, du spielst jetzt den Koch und du spielst die reiche Milliardärin und du spielst den Erpresser. Und dann haben alle was zu tun und niemand langweilt sich. Und beim nächsten Charakter geht das ebenfalls so, dass die Gruppe dann eben die Rollen tauscht. Dann spielt der andere, spielt dann in der Zeitung, wo die Journalistin irgendwas machen soll, der spielt dann den Redakteur und die andere spielt dann die knallharte Journalistin, die ein Geheimnis hat und so weiter und so weiter. Das heißt also, du verteilst die NSC-Rollen auf die Mitspielenden. Das ist am einfachsten. Und jetzt kommt die Frage, was hat das mit Abenteuergestalten zu tun, Andreas?
Also das kann man so machen, das ist auch ganz gut. Das hat aber viele Fallstricke. Zum einen ändern sich diese Einführungen darüber, wie die NSCs gespielt werden. Meistens ist es ja so, dass man als Spielleiter oder Spielleiterin da sehr viel Kontrolle haben möchte, weil man ja die Leute auf eine bestimmte Art und Weise einführen möchte. Das funktioniert so nicht. Man muss sich da treiben lassen, muss gucken, was passiert. Zweitens, die Szenen können zu lange dauern. Stell dir mal vor, ihr seid ein Spielleiter und vier Spielerinnen am Tisch. Jede Szene dauert eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde ist sehr, sehr kurz im Rollenspiel, wenn wir sowas ausspielen wollen. Die dauert wahrscheinlich eher eine halbe Stunde. Mhm. Dann sind zwei Stunden rum. Damit ist der erste Spielabend mit Charakter und Tralitrala eigentlich schon fast gelaufen. Deswegen würde ich sagen, deswegen meine ich, dass das mit Abenteuergestalten zu tun hat. Lass es. Es ist einfach der Gewinn, den man daraus zieht, der ist im Vergleich zu dem Aufwand und wie häufig es dann eben doch passiert, dass die Leute sich langweilen, weil sie keine Lust haben, NSC zu spielen, weil sie keine Lust haben, diese NSC zu spielen, was auch immer. Die Chance, dass das schief geht, ist sehr groß und der Nutzen ist sehr, sehr, sehr gering. Nicht die Spielercharaktere einzeln ins Abenteuer ziehen und dann treffen lassen und dann geht's los, sondern dafür sorgen, dass sich im Abenteuer ergibt, dass die einen Grund haben, da weiterzumachen. Das ins Abenteuer einfließen zu lassen und einzubauen, ist sehr, sehr, sehr viel effizienter und macht mehr Spaß.
Okay.
Das wäre mein Tipp.
Ich setz noch mal nach und ende mit einer positiven Note, wenn wirklich richtig Spaß dran ist, das zu machen, ja? Wir leben in Zeiten, wo man sich ohnehin nicht treffen kann. Es ist super einfach ein One-on-One zu spielen, ja, mit einer Videokonferenz. Dann kann man das gerne so lang oder so kurz machen, wie man möchte. Ich würde das so circa eine Stunde lang machen. Das ist eine gute Zeit. Vielleicht anderthalb Stunden, wenn irgendwie noch was besonders Kniffliges ist. Aber das kann man auch super machen. Dann langweilt man niemand, weil man eben nur mit einer Person spielt. Wenn man möchte, können die anderen dann zugucken, wenn sie Interesse haben oder wie gesagt ein NSC übernehmen. Aber ansonsten super Ding. Nächste Frage. Ihr habt Cthulhu-Abenteuer angesprochen, das ist richtig. Was ist eurer Meinung nach der beste Aufbau für ein beispielsweise investigatives Abenteuer?
Das ist ein sehr, sehr langes Thema, weil Detektivabenteuer sehr, ja, so komplex sind die eigentlich gar nicht, aber die sind schwer zu leiten, sind schwer vorzubereiten und das ist schwierig. Ich möchte da wahrhaftig gern auf mein Buch verweisen, so ungern ich das hier mache, aber da ist ein langes Kapitel über Detektivabenteuer drin, was ich jetzt kurz zusammenfasse, halt nochmal im Detail beschreibt. Also, mein Lieblingsaufbau für investigative Abenteuer ist viele Hinweise einbauen, die in beliebiger Reihenfolge abgefragt werden können. Und wenn man die Hälfte davon gesammelt hat, weiß man, wo das Abenteuer weitergeht. Man kann sich das wie in einem Museum vorstellen. Man hat einen Raum in diesem Museum, wo die ganzen Exponate sind für ein Thema. Sagen wir mal, wir haben irgendwie so ein Antike oder was auch immer. Und dann haben wir einmal Krieg in der Antike, ist der eine Raum. Und wir haben im nächsten Raum haben wir Alltag in der Antike, jetzt nur um irgendwie. Man kann sich die ganzen Exponate in beliebiger Reihenfolge angucken. Und wenn man dann jeweils sich die Dinge angeguckt hat und durchgelesen hat, was steht, dann weiß man, wo es in den nächsten Raum gibt, weil die Tür nämlich versteckt ist. Und so kann man ein Detektivabenteuer aufbauen. Wir haben, die Leute können sich frei bewegen. Es gibt nicht einen Zeugen, es gibt 12. Und wenn ich 6 davon befragt habe, habe ich alle Informationen, die ich brauche, um zu wissen, wo es weitergeht. Gumshoe arbeitet sehr ähnlich, bloß dass die Räume anders aufgebaut sind, weil dadurch, dass man investigative Fähigkeiten hat, auf die man nicht würfeln muss, sondern die man quasi nur anspielen muss, es ist immer so, dass alle wissen, mit einer von diesen Fähigkeiten geht's weiter. Und auch wenn das sehr mechanisch klingt, dass man theoretisch einfach nur die einzelnen Fähigkeiten abgrasen muss und irgendwann ist man da, das ist natürlich in der Praxis nicht so, man spielt das. Und deswegen weiß man genau, okay, ich habe jetzt die Zeugin hier befragt und die lässt sich mit einschmeicheln, das ist meinetwegen eine Investigativfähigkeit, habe ich nichts rausgefunden. Dann kommt die nächste Spielerin und probiert es mit einschüchtern. Und dann sitzen wir da und haben die Szene, wie dann die arme Zeugin völlig fertig gemacht wird. Und dann spuckt sie die Sachen aus. Unter Angst lässt sie die Informationen dann raus. So kann man das auch machen. Also viele Informationen. Und auch hier sind wir wieder beim Informationsfluss. die Leute müssen die Informationen auch kriegen. Es ist euer Spielleiter als Spielleiter nicht die Aufgabe, die Informationen zu verstecken oder dafür zu sorgen, dass sie sich erarbeitet werden müssen, sondern sobald die Leute sich ein bisschen Mühe geben, müssen sie die Informationen kriegen. Ende aus. Wäre mein wichtigster Tipp.
Nächste Frage. Gibt es eine Herangehensweise, die Spieler nicht mit Gegnern überfordert, aber ihnen gleichzeitig eine Herausforderung bietet? Also gutes Encounter-Design, würde ich mal sagen, ist es. Wie mache ich das?
Das hat viel mit Balancing zu tun. Da sind wir wieder bei meinem letzten Q&A, was ich hier hatte, wo ich sehr provokativ sagte, Balancing ist Bullshit.
Wie kommst du zu dieser Ansicht, Andreas?
Wie komme ich? Genau. Also, es ist wahnsinnig schwer einzuschätzen, das Balancing. Weil nämlich, sobald die Leute vielleicht mal verwundet sind oder einer ist nicht so gut drauf oder einer kommt auf die Idee, dass er an einer anderen Ecke des Raumes eher gebraucht wird als hier, verändert sich das Balancing wahnsinnig. Deswegen würde ich diese Sachen so aufbauen. Mehr als einen Gegner zum Bekämpfen reintun. Wir brauchen eine Umgebung, die genutzt werden kann. Wir brauchen Platz. Wir brauchen vielleicht mehrere Gegner. Wir brauchen Gegner, die ein anderes Ziel haben als die SC töten. Die Höhlenspinne, ich bin schon wieder beim Angry GM, ich lese hier in letzter Zeit ziemlich viel, die Höhlenspinne, die im Raum ist und die angreift, die greift nicht an, einfach weil sie angreifen will, sondern die greift vielleicht an, weil sie ihre Eier beschützen will. Der Kampf, der ändert sich vollkommen, wenn die Gruppe rausfindet, dass da Eier sind und die Spinne die nur beschützen will. Dann können die nämlich drauf eingehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, die Leute sind darauf konditioniert, dass ein Abenteuer immer nur in eine Richtung weitergeht. Das ist in ganz vielen, das ist in vielen D&D-Abenteuern so, das ist in vielen DS-Abenteuern so, das sind ganz vielen klassischen Fantasy-Dingern so. Und es geht immer nur nach vorne. Und die Sache ist immer Sieg oder Tod. Und die Leute sind da so drauf konditioniert, dass die gar nicht auf die Idee kommen, dass man auch mal eine Begegnung abbrechen und abhauen kann. Insofern konditioniere die Gruppe drauf, dass es einen Weg auch nach hinten gibt, dass da hinten eine Tür ist, die offen ist, durch die man wieder raus kann. Und dann machen die Spieler das selbst. Wenn die sich überfordert fühlen, hauen sie ab und suchen sich einen anderen Weg. Und wenn man den Leuten das immer wieder klar macht, da muss man wahrhaftig ein bisschen umlernen häufig, die Spieler und Spielerinnen, dann funktioniert das. Und dann braucht man sich über Balancing keine Gedanken mehr zu machen. Also für mich war so eine Epiphanie sozusagen, so ein Heureka-Moment in einem Superheldenabenteuer, was ich mit zwei Freunden gespielt habe, was super oldschool war. Wir hatten quasi keine Regeln und vor allem nicht für die Fähigkeiten. Da stand nur Telekinese. Den Rest haben wir uns selber ausgedacht. Kein wie schnell, wie viel, wie schwer, völlig egal, haben wir uns alles selbst gemacht. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, wenn ich mir keinerlei Gedanken mehr über das Balancing mache, sondern nur noch darstelle, wie die Situation ist, wird es viel spannender, weil nämlich die Spieler sich selber ausdenken konnten, wie sie damit rangehen. Und weil die Situation groß genug war, genug Platz war, genug Gegner waren, Unschuldige da waren, die gerettet werden mussten und so, hat sich das von und halt, es war auch nicht festgelegt, wenn die Gegner hätten ihr Ziel erreichen können, was eben nicht war, Spieler töten, sondern was war, wir wollen Leute entführen und abhauen, wäre das Abenteuer nicht kaputt gegangen, dann hätten sie die halt entführt. War wahnsinnig erleichternd, mir nicht mehr dauernd über Balancing Gedanken machen zu müssen, sondern einfach spielen. Und da war es halt so, dass es egal war, wie es ausgeht. Das Abenteuer ging trotzdem weiter, bloß einmal hätten sie halt versagt und einmal nicht.
Mhm. Nächste Frage. Zeitdruck im Abenteuer ist toll, weil er den Entscheidungen der Charaktere eine gewisse Relevanz verleiht. Wie vermeidet man aber, dass der Zeitdruck künstlich oder aufgezwungen wirkt? Gleichzeitige Frage, wie vermittle ich den Charakteren, dass sie unter Zeitdruck stehen, ohne ihnen direkt so einen Timer zu geben?
Ja, warum denn kein Timer? Das Index-Card-RPG arbeitet mit einem Würfeltimer. Da sind in fast allen Actionsequenzen sind Dinge, die alle 1W4 Runden passieren. Wir sind in einer Höhle, die einstürzt. Und alle 1W4 Runden stürzen Steine herab, dass alle SC, die da in der Höhle drin sind, einen Wurf machen müssen oder sie kriegen Schaden. Wir haben es mit einem Nanoschwarm zu tun in einer Science-Fiction-Welt, den man einfach nicht bekämpfen kann. Das ist Umwelt, die ist da. Und alle 1W4 Runden macht der 1W4 Schaden. Ich bin in einem Raumschiff, was in einer dunklen Strahlung ist oder neben einem schwarzen, dunklen, bösen Stern und die böse Strahlung macht in dem Raumschiff immer Erdbeben und deswegen ist da auch wieder Schaden regelmäßig. Oder alle 1W4 Runden kommen 1W3 neue Gegner aus dem Portal oder sonst irgendwas. Und das wird da wahrhaftig so gemacht, dass der W4 gewürfelt und auf den Tisch gelegt wird. Und dann sehen die Leute es. Und dann wird der nächste Runde, wird der um einen nach unten gedreht. Und dann wird da wieder einer nach unten gedreht. Funktioniert. Macht sehr viel Spaß. Habe ich ausprobiert. Ist ein Riesending. Klar, wenn man das 10. Mal hintereinander macht, dann denken die Leute vielleicht so, boah, das kann doch nicht jedes Mal sein, dass wir so einen Timer da haben. Dann lässt man ihn halt mal weg. Dass es nicht künstlich und aufgezwungen wirkt, kann man nur versuchen, in die Geschichte einzubauen. Fällt mir so auch nichts ein. Muss man sich Gedanken machen, dass es logisch wirkt. Und dass es halt nicht immer ist. Wenn es jedes Mal ist, glaube ich, ist es irgendwann nervig. Deswegen würde ich es einfach weglassen. Und wie vermittle ich es? Entweder Meta, indem ich den Leuten das sage. Bei Science Fiction gibt es diese coole, sanfte Frauenstimme, die sagt, Selbstzerstörung in 30 Sekunden. Super, das geht. Die Leute sehen es, die Leute riechen was. Es kündigt sich an, über ein Erdbeben kann sich mit Vorbeben ankündigen, meinetwegen.
Es gibt eine kurze Nachfrage dazu. Was ist denn mit dem Zeitdruck, der sich über das gesamte Abenteuer bezieht? Also zum Beispiel die Entführung eines Nichtspielercharakters. Das ist, darauf geht so hinaus. Da kann ich kurz eine Anekdote zu loswerden. Ja. Es gibt nämlich ein Abenteuer für Warhammer 40.000. Das ist, ich glaube, in dem Schnellstarter für Only War drin. Da geht es darum, dass die Charaktere auf einen Planeten kommen. Dieser Planet wird global gebombt in einer gewissen Zeit und die Charaktere sind mit ihrer Rettungskapsel, glaube ich, abgestürzt oder an der falschen Position gelandet. Und es gibt so Sicherheitszonen, in denen nicht gebombt wird und die Charaktere erleben unterwegs auf ihrer Reise verschiedene Probleme und verschiedene Möglichkeiten, um ein altes Bike irgendwie zu reparieren, um schneller voranzukommen, aber es braucht eben Zeit, um das zu bergen und sowas. Und da hat der Spielleiter, glaube ich, einen Tracker vor sich. Der ist dann aber auch tatsächlich sichtbar. Und da muss man dann irgendwie, je nachdem, was für Aktionen man macht, muss man dann diesen Tracker immer bedienen als Spielleiter.
Genau, wir sind wieder beim Informationsfluss. Das geht nicht anders. Also, wenn ich es in-game machen will, dann muss ich mir ausdenken, wie die Gruppe das mitkriegt. Es geht nicht anders. Ich kenne ein Fantasy-Abenteuer, da ist es so, dass der Endgegner immer stärker wird, je mehr Zeit sie sich lassen. Aber es wird den Spielern nicht gesagt, dass der immer stärker wird. Und wenn sie ankommen, haben sie einen Gegner von einer bestimmten Stärke vor sich und wissen nicht, dass das anders ist als, wissen gar nicht, dass sie, wenn sie sich beeilt hätten, dass der weniger stark gewesen wäre. Und dann kann man es auch lassen. Das nützt nichts. Der Entführer schickt immer kleine Körperteile.
Genau, das hatten wir auch im Chat auch hier. Immer,
ja, ne? Mhm. Ja, ne? Genau, sowas.
Sehr gut.
Entweder so oder Meta. Warum nicht einen Timer hinlegen? Dann wissen die Leute Bescheid. Hatten wir gerade in einem anderen Abenteuer.
Ja. Genau. Es geht weiter. Wir versuchen noch so viel es geht zu beantworten. Vielleicht überziehen wir auch irgendwie noch ein paar Minuten, wenn es
wir könnten überlegen, ob wir offizielle Verabschiedung dann um 13 Uhr genau machen und alle, die Lust haben, können auch länger bleiben. Dann
genau, das kann man gucken. Ich müsste Patrick gleich irgendwie kurz Bescheid geben, welche anderen Programmpunkte noch sind. Jetzt kommt die nächste Frage. Grundsätzliche Frage, wie kann ich Kämpfe spannend gestalten? Im Grunde egal für welches System. Ist auch Teil, ist ein guter Teil des Abenteuergestaltens. Ich würde gerne mal mit einem Tipp reingehen. Man sollte sich davon verabschieden, Kämpfe nur in der Horizontalen stattfinden zu lassen, sondern in die Vertikale zu gehen. Ich glaube, es war Stefan, der den Tipp als erstes irgendwie mal formuliert hatte, das hilft wahnsinnig. Wenn du in einem Höhlensystem bist und es gibt mehrere Plattformen, auf denen dunkelelfische Bogenschützen stehen oder Pilzmenschen, die ihre Sporen von der Decke her herabschießen und du kommst da nicht so einfach dran, dann hast du plötzlich eine ganz andere Herausforderung und dann können auch Gegner, die plötzlich sehr einfach sind im direkten Ich lauf hin und verdresche sie, Nahkampf, zu einem großen Problem werden, weil man nämlich sich der Umgebung bewusst werden muss.
Ja, ich hatte das in einem Stadtabenteuer, was ich irgendwann mal, ich wollte unbedingt improvisieren üben und habe so ein Stadtabenteuer improvisiert. Und da hat sich so ergeben, dass wir zwei Kämpfe dieser Art hätten. Das eine war in so einer Art Slum-Gegend der Stadt, wo also aus Holzbrettern die Leute sich irgendwie so Schalen gebaut haben, wo sie dann drin gewohnt haben. Und da sind die Charaktere von einer Gruppe Pseudo-Ninjas, also die hießen da nicht anders, das war DSA damals, aber so von irgendwie rumspringenden Leuten angegriffen worden, die halt sowohl von oben, von den Dächern aus angegriffen haben, als auch von der Stadt aus. Das war sehr viel hin und her, Gespringe und Geklettere und dann Suchen der Gegner und Angriff aus dem Hinterhalt und so. Wahnsinnig spannend. Und das andere war gleiche Stadt im Hafengebiet, wo so eine Art Hausbootstadt war. Und da war ein Teil des Kampfes unter Wasser und ein Teil auf den Booten. Auch sehr, sehr spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vertikal ist sehr gut. Zweiter Tipp wäre, wie gesagt, den Gegnern niemals nur das Ziel geben, SC töten, sondern denen ein anderes Ziel geben und dann halt vielleicht nicht den einen einzelnen Gegnern. Wege nach hinten, immer die Fluchtmöglichkeit lassen und die Gegner ruhig so schwer machen, dass sie die Chance haben, die Spieler auch zu töten. Da muss man dann halt damit leben, dass auch mal jemand ins Gras beißt. Ich weiß, dass das nicht in jeder Gruppe beliebt ist, aber ja. hilft, die Spannung zu erhöhen. Wir hatten das beim Schatten des Dämonenfürsten in einem Dungeon, wo wir mit Gegnern zu tun hatten, die wir halt erst beobachten konnten, uns überlegen mussten, wie greifen wir die an, und wir wussten, dass die sehr schwer zu besiegen sind, und wir mussten uns eine Taktik überlegen. Sehr, sehr spannend. Einfach, weil wir wussten, dass wir jederzeit draufgehen können. War
toll. Dazu passt die folgende Frage. Meine Spieler sind vorsichtige Strategen und wägen jede Gefahr gut ab. Wie locke ich sie aus ihrer Deckung? Oder nehme ich ihnen dann emotional irgendwas Wichtiges weg, wenn ich das tue? Erstmal großartig. Die Spieler sind offensichtlich gut beraten. Die hängen an ihrem Leben. Das ist eine tolle Sache. Also ich würde erstmal sagen, so ist es. Tolle Situation für alle am Tisch. Jetzt geht es natürlich darum, es kommt so ein bisschen darauf an, was man spielt. Ja, also wenn das in einem oldschooligen Dungeon Crawl stattfindet, wo jeder jeden Raum anzweifelt, ob das hier wirklich alles so sicher ist, wie es scheint, dann würde ich sagen, ist das alles in Ordnung. Wenn man aber sowas spielt wie Indiana Jones, also Spirit of the Century, so ein Pulp-Ding, dann ist das natürlich irgendwie nicht Sinn der Sache. Ne? Also es hängt so ein bisschen vom Genre ab, würde ich sagen, was man spielt und wo man hin möchte. Aber ansonsten, gibt es denn einen Tipp, wie man die Charaktere so, sagen wir mal, ein bisschen aus ihrer Reserve locken könnte, mit Hilfe von Sachen, die im Abenteuer drinstehen? Also, wie gelingt das?
Schwierig, muss ich gestehen, habe ich auch noch keine so richtig tolle Lösung. Also ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist, weil ich kenne das auch. Wenn die Gruppe alles bis zum Letzten plant und jede Form der Unsicherheit aus der Entscheidung rauskriegen möchte und diskutiert und überlegt, kann ich hier, kann ich da, und das dann halt auch häufig außerhalb des normalen Zeitgeschehens. So, wenn dann im Kampf gesagt, der steht da, kann ich dann vielleicht hier hinlaufen? Ah, nee, das ist mir zu gefährlich. Wie sieht's denn aus, wenn ich hier? Und ich würde ganz gern darüber laufen, und ohne dass irgendjemand eine Chance hat, mich zu sehen, aber ich möchte gern alles sehen. Ja, das geht aber nicht. Ah ja, wie ist es denn, wenn ich vielleicht robbe, und wie lange brauche ich dann? Das kann sich sehr lang hinziehen und sehr nervig sein. Das ist relativ schwierig. Man kann die Leute ein bisschen unter Zeitdruck setzen. Also Spieler oder Spielerin angucken und sagen, entscheide dich. 3, 2, 1, jetzt. Und wenn es dann, ja, wie sieht's denn aus? Dann sagen jetzt der Nächste dran. Das kann ein bisschen schulen. Wenn die Leute das nicht gewöhnt sind, können sie aber auch sauer werden. Dann muss man also ankündigen und sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren.
Ich hätte noch eine Ingame-Variante. Das ist, ich weiß nicht genau, ob es hundertprozentig passt, aber weil ich die Gruppe und das, was gespielt wird, nicht so gut kenne. Wie würdest du denn das sehen, wenn man hier mit dem Risk and Reward arbeitet, also Risiko und Belohnung? Ist vielleicht die Belohnung zu gering in dieser Situation, dass man sich nicht aus der Deckung bewegt?
Also auch dann ist es ja so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Problem ist, aber ich weiß, dass ich damit auch sehr gekämpft habe mit Leuten, die halt einfach jede Form des Risikos vermeiden wollen und deswegen stundenlang jeder Eventualität ausdiskutieren. Und die Leute da rauszukriegen, fand ich wahnsinnig schwierig. Sonst im Spiel kann man natürlich, wenn die Leute den Zeitdruck auch aufnehmen, ja, weil häufig ist ja so, dass die Leute das abkoppeln. Ein Zeitdruck innerhalb des Spiels empfinden die Leute häufig nicht als Zeitdruck am Tisch, sondern sagen sie, ja, wieso, wir überlegen doch nur. Überlegen geht doch ganz schnell. Und ich stelle ja nur Fragen an den Spielleiter, das würde ich ja sehen, das geht auch ganz schnell. Und ich wäge halt ab. Das ist schwierig, man kann metamäßig einfach wirklich eine Stoppuhr auf den Tisch stellen, dass man die Leute mal so spielen lässt, dass die eine Tischzeitbeschränkung haben. Wenn die Leute das abkoppeln, ist es sehr, sehr schwierig. Aber man kann das natürlich mit Risk and Reward, ist super, wenn man sagt, hier, okay, wenn ihr euch beeilt, ne, der ist gerade dabei, der Endgegner, der böse Nekromant, ist gerade dabei, das magische Schwert der Güte nach und nach kaputt zu machen. Und jede Runde, die das dauert, hat das Ding irgendwie weniger Macht. Beeilt euch mal ein bisschen, so, wenn ihr das Ding haben wollt.
Das ist zum Beispiel nicht schlecht. Genau, ich sehe im Chat sicher auch noch gerade so einen kleinen Tipp. Also, ne, Erfolgserlebnisse bieten, den Zufall auch mal heraufbeschwören und natürlich die Beute. Ne? Also das ist dann eben so die Belohnung dazu. Ich würde aber versuchen, dass wir noch ein paar Fragen durchgehen. Ja, also und guck einfach mal, wo wir hängen geblieben sind. Jetzt muss ich aber selber mal kurz gucken. Hier, was haltet ihr so von Zeitschleifen Richtung und täglich grüßt das Murmeltier?
Ist als One-Trick-Pony, als Gag kann man das mal probieren. Ich wüsste nicht, dass ich das schon mal erfolgreich umgesetzt habe, weil man halt diese Details, die in täglich und grüßt das Murmeltier immer wieder auftauchen, die sind ja sehr detaillierte Details. Das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Das sind Worte, das sind Leute, die irgendwo vorbeikommen und so, die bei der Darstellung ganz witzig sind, die im Spiel aber sofort im Nichts verschwinden. Weil dann sagen die Leute, ja, ich habe kapiert, da kommt jetzt der lang gelaufen und da ist jetzt die Joggerin und da ist jetzt was auch immer. Ist mir egal, komme ich denn jetzt da an, wo ich jetzt was anders machen will? Ist nicht ganz einfach, als warum nicht mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht probiert. Müsste man gucken. Kann ich so spontan nichts zu sagen.
Nächste Frage. Achso, ich kann vielleicht auch kurz nochmal auf die Frage antworten. Das wäre vielleicht sinnvoll. Ich müsste mal kurz nachdenken. Es gibt so 2, 3 Abenteuer, die das aufgreifen. Wenn man das selber schreibt, ist das sehr kompliziert, glaube ich. Und es bietet sich dann wahrscheinlich an, eher eine kleine Szene zu haben als ein größeres Abenteuer oder sowas, ja. Also es ist dann wahrscheinlich besser, die Charaktere gehen in einen Hotelraum rein, untersuchen den, dann klopft's an der Tür und wir starten wieder von vorne oder sowas, ja. Ich glaube, sowas, so eine kleine Szene könnte funktionieren auf einem gewissen Level. Das ist aber wirklich komplex zu schreiben, da muss man sich, glaube ich, gut vergegenwärtigen, was das ist und ist aber ein interessantes Element, also ich finde das ganz spannend, solche Geschichten.
Hier zu den Kämpfen lese ich hier noch, Kämpfe können Puzzles sein, das ist ziemlich schlau. Und hier unten erwähnt einer eine KI, das ist auch nicht so dumm. Da gibt es inzwischen auch mehrere Möglichkeiten, dass man den Gegnern so eine KI gibt. So, keine Ahnung, greift immer die Figur an, die am schwächsten ist. Es sei denn, es ist ein magisch Begabter da, dann wird die zuerst angegriffen. Und wenn das Monster verwundet ist, dann greift es anders an, als wenn es noch nicht verwundet ist und so. Dass man sich da so eine Mini-Tabelle macht. Und dann kann man es nämlich auch, kann man einfach diesen Punkt nachgehen und vermittelt den Spielern nicht den Eindruck, dass man mit Meta-Wissen die reinlegen will, sozusagen. Das passiert bei Kämpfen auch leicht. Okay, weiter im Text.
Nächste Frage. Weist ihr den Nichtspielercharakteren direkt eine Rolle zu? Bei Beispiel, bei einem Spielleiter habe ich gesehen, dass er die Funktion festlegt und gegebenenfalls einen Sideplot und er stülpt dann dieses Konstrukt über einen NSC über, mit dem dann die Spieler agieren. So vermeidet er ausgearbeitete NSC, die von den Spielern ignoriert werden. Wie ist da die Rolle von unseren Nichtspielercharakteren? Das geht so ein bisschen in das über, was du vorhin sagtest, mit Spielercharaktere, Nichtspielercharaktere als Werkzeug begreifen.
Genau, also das ist prinzipiell ist das gut. Ich mache das völlig anders. Ich mache es meistens so, dass ich, also ich bin relativ schlecht da drin, fertige Charaktere für mein Gefühl gut darzustellen. Also wenn ich gesagt kriege, die alte Frau ist dies, macht das, sieht so und so aus und macht immer das und das, dann fühle ich mich damit nicht so wohl. Während wenn da nur steht, alte Frau, die und die Informationen, dann nehme ich das, was ich gerade, wie ich gerade drauf bin und spiele die dementsprechend. Und wenn die Gruppe gerade ein bisschen einen Gegner braucht, dann ist die halt mürrisch und hat keine Lust zu reden und ist so ein bisschen, weiß ich nicht, oder stellt eine Aufgabe oder was auch immer oder redet nur in Rätseln oder hat vielleicht irgendeine Angewohnheit, die die Leute nervt. Und wenn ich gerade gut drauf bin und die Leute irgendwen brauchen, der sie mal unterstützt als was Positives, dann ist es eben die nette alte Dame mit zu viel Katzen, die allen Tee und Kekse anbietet. Und zwar viel zu viel Tee, viel zu viel Kekse und so. Und ich suhl...
Viel zu viel
und
Katzen.
Zu viel Katzen. Und da suhl ich mich dann meistens in Klischees, versucht dann eine kleine Sache reinzubringen, die vielleicht vom Klischee abweicht, aber nur, wenn ich gerade Lust habe. Insofern habe ich eigentlich nur NSCs, die eine Rolle haben und eine Aufgabe haben und den Rest mache ich spontan. Das finde ich, also prinzipiell finde ich das ganz gut. Man hat die Rolle und dann guckt man sich an, was die Leute machen und stülpt da was rüber. Ist eine gute Idee. Wenn man damit gut klarkommt, glaube ich, ist das ein besserer Ansatz als jeder NSC wird ausgearbeitet mit 10 Punkten und dann wird die Hälfte davon nicht gebraucht. Das ist eine Menge. Auf der anderen Seite hat man hinterher vielleicht 50 NSCs in seinem Notizbuch stehen, die man jederzeit wieder irgendwo anders einsetzen kann. Hat auch Vorteile. Aber ich würde den Weg gehen mit weniger Arbeit.
Sehr gut, dann greife ich nochmal kurz den Zeitdruck auf. Es ist 13 Uhr, hiermit ist unser Workshop sozusagen beendet. Allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir überziehen jetzt noch ein bisschen und greifen noch die anderen Fragen auf, die jetzt hier noch im Chat sind. Also alles, was jetzt dazu kommt, beantworten wir dann nicht mehr. Und wer zu einem anderen Workshop oder zu einer Spielrunde muss, viel Spaß noch auf der Heizcon. Und vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen hier. Und nun gebe ich mir die nächste Frage. Tipps für Reiseabenteuer. Bei urbanen Abenteuern sind Reisen ja oft unproblematisch, aber in Fantasy-Welten ist das ein Element, was natürlich sehr wichtig ist, um von A nach B zu gelangen. Und ein paar Gefahren auszuwürfeln nach Territorium und das Ganze über irgendwelche Reiseregelwürfe zu regeln, ist irgendwie etwas unbefriedigend für den Fragesteller bzw. die Fragestellerin. Aber den Weg zum Ziel zu machen, wenn am Ziel ein spannendes Abenteuer ist, ist vielleicht auch nicht die beste Option. Wie geht man damit um?
Daniel, die Frage muss ich an dich weitergeben, weil
ich wusste, genau, dass du das sagst.
Das hatten wir schon mal als Thema. Und ich persönlich finde, auf einer Reise dürfen 1, 2, maximal 3 Szenen passieren, die halt einfach nette Szenen sind. Keine Frage, ne? Also wenn die Reise das Ziel ist, dann habe ich da ja sowieso Einzelszenen. Dann ist das halt ein Railroad. Ich habe Einzelszenen, die wie eine Perlenschnur aneinandergepackt sind, die auch mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Wenn die jeweils aber groß genug und frei genug sind, dann kann das sehr viel Spaß machen. Sowas finde ich gut. Sonst bin ich immer für Ankommen. Wenn die Leute irgendwo hin wollen, dann haben die keine Lust, sich aufhalten zu lassen mit irgendeinem Kram, der dazwischen ist. Da können selbst sehr spannende Szenen meiner Erfahrung nach die Leute langweilen, weil sie sagen, hier, ich will aber hier keine spannende Szene, ich will doch eigentlich da ankommen. Deswegen mache ich dann immer, 3 Tage später seid ihr da. Daniel, du siehst das aber anders, du findest die Reise ganz toll. Wie machst du das denn?
Das Problem ist, dieser Gedanke ist in meinem Kopf noch nicht vollständig ausformuliert. Schade, okay. Ja, also ich plapper jetzt ein bisschen. Dieser Grundgedanke kommt ja daher, dass wir beispielsweise im Herrn der Ringe oder auch bei Joe Abercrombies King-Trilogie oder auch bei der Austin-Art-Saga von Ted Williams und auch bei vielen, vielen anderen Fantasy-Geschichten einfach diese langen Reiseetappen haben. Und ich mag das sehr gerne, ich lese sowas auch sehr gerne, weil eben immer was Neues passiert. Ja? Das ist ja das Tolle an Reisen, also man hat immer einen neuen Eindruck von der Umgebung, man kommt mit neuen Leuten in die Interaktion und so, und das macht ja sozusagen das Ganze aus. Und gleichzeitig lernt sich die Gruppe dann auch irgendwie auf dieser Reise mehr kennen, weil die müssen sich gegenseitig beweisen, und hier stellt man fest, ach so, Aragorn kann auch noch irgendwie tolle Kräuter finden, und die Hobbits sind doch nicht nur an Frühstück interessiert und an Federbetten, sondern die können zur Not auch sich behaupten, wenn es um Freundschaft geht und sie Frodo verteidigen müssen und so weiter und so weiter. Jetzt finde ich, wenn ich mal im Herrn der Ringe bleibe, eigentlich der spannendste Teil die Frage, gehen wir durch Moria oder gehen wir über den Bergpass? Ich glaube, das Haradrim war es, glaube ich. Das ist für mich der Punkt, wo die Reiseabenteuer richtig toll werden, wo man wirklich eine Entscheidung treffen muss. Und je nachdem, welchen Weg man geht, passieren völlig andere Sachen. Das ist für mich der große Reiz bei diesen Reiseabenteuern. Und dann hat man auch als Spielleiter eben 2 Dinge vorbereitet, und die finden dann eben auch nicht statt, wenn man den anderen Weg geht. Und ich glaube, es ist wie so oft, Entscheidung treffen ist der spannende Teil bei Reiseabenteuern. Das Ganze kann man jetzt noch etwas bürokratischer gestalten, wenn man möchte, indem man auch Vorräte und so weiter anlegen muss, indem man jagen muss, indem man sichere Orte finden muss, je nachdem, was das für eine Reise ist. Also eine Reise könnte bedeuten, ich muss nach Langmar reisen, oder ich habe eine Expedition auf der Insel der Schrecken, womit wir wieder beim gestrigen Hexcrawl sind. Das sind ja auch unterschiedliche Dinge. Wenn man aber wirklich nur von A nach B muss, und das ist auch irgendwie ein bisschen gefährlich, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gefährlich, und es ist auch nicht ganz so bedeutend für den eigentlichen Plot, dann würde ich gucken, dass man das irgendwie mit 2, 3 schönen Szenen macht, wie du gerade gesagt hast, Andreas, und dann ist das nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz fertig, diesen Gedanken zu formulieren. Was ich sehr faszinierend finde, ist, in dem Buch Verhängnisvolle Weiten für Dungeon World gibt es ein paar schöne Aspekte zum Thema Reisen und welche Rollen auch dann in der Gruppe besetzt werden müssen. Also jemand, der sich dann darum kümmert, zu suchen, wo es lang geht. Jemand, der sich darum kümmert, dass irgendwie nebenbei die Vorräte aufgefüllt werden und so weiter und so weiter. Das ist sehr spannend, und da kann man mit Sicherheit sich noch länger drüber unterhalten. Und ich würde auch gerne mal etwas Zeit haben, diesen Gedanken ein bisschen auszuformulieren. Aber bislang bin ich dazu noch nicht gekommen.
Vielleicht kann man es zusammenfassen als: gestaltet die Reise, wie ihr ein normales Abenteuer gestalten würdet. Das heißt, auf der Reise passieren Dinge, die können in der Zufallstabelle stehen. Hier, Angelzeit möchte ich mal drauf verweisen. Das ist Angelzeit ist auch kostenlos über System Matters, kann man runterladen. Ist ein OSR-Abenteuer, was Swords and Wizardry-Regeln nimmt. Aber gut, sobald man weiß, was Rüstungsklasse und Trefferwürfel bedeutet, kann man das sehr schnell umsetzen für jedes andere Fantasy-System. Da geht es darum, dass ein magischer Hecht gesucht wird. Und das ist im Endeffekt eine Reise. Man verfolgt den Hecht flussaufwärts und erlebt dabei Dinge. Und da sind Zufallstabellen, die alle aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn man die besoffenen Halblinge trifft, trifft man danach die Frauen der besoffenen Halblinge, die stinksauer sind, dass die besoffenen Halblinge mit den Biervorräten abgehauen sind und eigentlich ja arbeiten sollen. Und danach trifft man, keine Ahnung, eine Truppe von weiß ich nicht wem, die von den sehr ärgerlichen Halblingfrauen aufgemischt wurden und so weiter. Das baut alles aufeinander auf, sind alles sehr schöne Einzelsituationen. Gestaltet die Reise wie ein Abenteuer, und es ist nicht schlimm, Einzelsituationen aneinander zu reihen, die unabhängig voneinander sind und die sich wie ein Railroad anfühlen, weil die Leute halt einfach drei Szenen haben, die sie halt durchspielen müssen. Wenn die Szenen interessant sind, ist der Gruppe das egal. Dann haben die Spaß. Wenn es zu viel Szenen werden oder die Szenen langweilig sind, dann ist das genauso wie ein schlechtes Abenteuer. Insofern gestaltet die Reise wie ein eigenes Abenteuer und man kann solche Sachen wie verlaufen können und so weiter halt einbauen, wie man die auch in ein anderes Abenteuer einbauen würde. Vielleicht ist das die Zusammenfassung.
Der eine Ring ist auch ganz interessant. Die haben auch eine sehr schöne Variante, wie man reist.
Also gestern gelesen, eine Ring-Kickstarter, $1 Million.
Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Aber ist ja auch ein schönes Spiel. Ja,
definitiv. Muss man einfach sagen. Okay, Entschuldigung.
Ja, gut, so, ich glaube, das ist die letzte Frage. Und vielleicht ende ich dann noch mit einer Bonusfrage, aber das bin ich nicht ganz sicher. Kommt halt drauf an. Die letzte Frage ist, zeitmanipulierende Spielercharaktere? Fragezeichen. Wie handelt man die? Ist eher eine Spielleiterfrage, ja. Aber wir sind mal so frei und beantworten das.
Was ist das? Was heißt zeitmanipulierend? Zeitreisen?
Ich vermute einfach mal, Klassiker in D&D, Zeitstopp. Oder vielleicht sogar noch verrücktere Sachen. Du hast beim Schatten des Dämonenfürs gibt's das auch. Da gibt es einen Zauberspruch, da kannst du ein Zeitloch erschaffen. Und dann trittst du aus der Realität raus und dann kannst du, wann immer du willst, im Laufe des Spiels sagen, so und jetzt bin ich wieder da. Das habe ich vorher gesehen. An der Stelle bin ich wieder da.
Und so lange macht man...
Und greift dem...
Sehr krass.
Und so lange ist man raus.
So lange ist man raus aus dem Ding. Genau. Also, ich würde die Zeitmanipulation auf eine sehr klar definierte Sache beschränken. Ich würde dafür sorgen, dass die nicht aktiv in bereits dargestellte Handlungen eingreifen kann. Weil das, was passiert ist, ist passiert und wenn ich das ändern muss, ist das am Tisch wahnsinnig kompliziert und die anderen Spieler und Spielerinnen, die da sitzen, die müssen dann auf einmal sich umstellen und so weiter. Das hat viel zu viel Einfluss auf den Spieltisch. Ich würde alles, was Zeitschleifen macht, würde ich komplett vermeiden. Reisen maximal in die Zukunft, wo man dann zwischendrin wahrhaftig Pause macht. Zeitstopp ist auch okay, dann kann man halt einfach eine Weile allein handeln. Aber sowas wie Zeit verkürzen ist einfach nur eine Geschwindigkeitsveränderung, wenn man es genau nimmt. So eine Sachen. Alles andere würde ich weglassen, ganz ehrlich. Alles, was irgendwie kompliziert ist, was paradoxer machen kann, alles einfach weglassen.
Ich würde das, okay, ich finde das faszinierend. Es kommt so ein bisschen drauf an, was man spielt.
Ja, klar, ja? Keine Frage.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben Beyond the Wall oder Splittermond oder weiß nicht, das Schwarze Auge oder sowas. Ich weiß nicht, beim Schwarzen Auge gibt es ja, glaube ich, auch so Zeitgeschichten. Ich habe hier gerade irgendwas von einem Auge der Zeit gelesen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber der Titel ist schon mal ganz geil. Auge der Zeit finde ich gut. Super, so. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, wir spielen etwas palpigeres, auch im Fantasy-Bereich, so ein bisschen Appendix N-mäßig, ne, also diese alten Fantasy-Geschichten so aus den 30ern bis 80ern. Und wenn man mit der Zeit herumspielt, und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, hey, an der Stelle habe ich, bevor unsere Reise überhaupt begonnen hat, habe ich noch uns ein Stück Kreide eingepackt, weil jetzt brauchen wir das. Überhaupt kein Problem. Würde ich sagen, machen wir so. Und wenn es um Paradoxien geht, wie ich hier gerade sehe im Chat, dann würde ich sagen, ja, wenn der Spieler der Zeitmagier ist und der kümmert sich da nicht drum, dann schlägt das Universum zurück. Dann gibt's eben die Paradoxie-Polizei, die kommt dann vorbei und klopft dem Spieler mal ein bisschen auf die Finger und sagt, pass auf, du machst hier viele Sachen kaputt. 13 Welten sind schon im Kosmos zerstört worden durch dich. Denk mal drüber nach, was du hier weitermachst. Und vielleicht ergibt sich daraus ein neues Abenteuer. Also ich würde das, glaube ich, auch irgendwie in-game lösen. Wenn so verrückte Sachen passieren, gab's das nicht bei irgendeinem Spiel, dass dann immer so Monster kamen? War das nicht Mage oder so?
Ja, die hatten ja die Technik oder die, wie war das denn? Statische Realität war das ja immer. Und da kamen dann Wesen, ja, genau, die statische Realität beschützt haben und da kamen dann Monster. Also das muss man, da muss man ausprobieren und muss sich bei jedem einzelnen Detail überlegen, macht das nicht das Spiel kaputt? Paradoxa würde ich mir auch, wenn man sich Doctor Who anguckt, dann ist halt timely-wimey oder was. Da kann man eine Menge mitmachen. Ich höre gerade Peripherie hier von William Gibson. Und da ist es so, dass die zwar in die Vergangenheit reisen können, aber die da, also auch nur die Informationen können in die Vergangenheit reisen. Und damit wird die automatisch geändert und macht eine neue Zeitlinie auf. Das heißt, es ist dann nicht mehr die eigene Vergangenheit, sondern eine Vergangenheit, die sich in eine andere Zukunft entwickeln wird. So, dass man halt automatisch das trennt, sobald man da eingreift. So, sowas. Da muss man ein bisschen rumsuchen. finde ich wahnsinnig schwierig. Ich finde dieses Zurückreisen wirklich nur ganz, ganz minimal. Wenn man das über einen Fertigkeitswurf machen kann. Ich habe vorbereitet, dass ich mir damals die Tür schon aufgemacht habe oder dass ich hier eine kleine Sprengladung unter diesem Stein versteckt habe oder so. Würfelt man eine Probe und wenn, dann ist das gelungen. Und dann ist das halt so, wie du schon sagtest. Alles, was komplexer ist, ist sehr anstrengend, weil man in eine geschehene Geschichte eingreifen muss. Ja, würde ich glaube ich weglassen.
Es kommt halt so ein bisschen darauf an, wie absurd es so sein soll. Ja, also wenn ich so eine Spirit of the Century Runde mit Fate spiele oder so, dann kann man da schon viel Unsinn.
Da kann man genau. Oder halt ganz ganz weit in die Vergangenheit reisen und sich dann überlegen, was das für Auswirkungen hat. Das funktioniert auch. Aber so innerhalb des Abenteuers rumreisen finde ich persönlich wahnsinnig schwierig.
Okay, dann sind wir jetzt bei Viertel nach eins. Soll ich noch eine Frage stellen, die ich noch auf meinem Zettel habe hier?
Ja, stell noch mal eine. Wir mal gucken.
Ich mach noch, komm. Eine mache ich noch.
Eine Bonusfrage. Irgendwer hat nach Bonusfrage gebrüllt. Das ist sie.
Wir können auch gerne noch eine aus dem Chat nehmen. Wenn jetzt noch jemand ganz spontan eine aus dem Chat hat, würde ich die auch aufgreifen. Ich warte mal ganz kurz, ob jemand schreibt. Ansonsten mache ich die aus der Rudi Carell Moderationsschule. Die Frage ist, welche Serie ist fürs Abenteuergestalten sehr gut? Was gibt viele Inspirationen? Und warum ist es Star Trek The Next Generation?
Genau. Netterweise hast du mich vorbereitet auf die Frage, weil ich wäre völlig aufgeschmissen gewesen. Star Trek ist ein Musterbild an, wie designe ich ein Rätselabenteuer, würde ich mal sagen. Das ist so, wenn man sich da in den Aufbau der einzelnen Folgen mal so tiefer reinbegibt, ist das sehr, sehr spannend. Wir haben immer ein Rätsel, was gelöst werden muss. Das ist nie einfach ein Kampf oder irgendwas, sondern es ist immer, also ich rede jetzt von den alten Star Trek-Geschichten, ne? Das ist so, wenn wir uns Discovery angucken, da haben wir eine große überspannende Handlung, da sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber so bei den älteren Sachen, bei den Monster of the Week-Folgen sozusagen, haben wir immer ein Rätsel. Das ist der A-Plot. Das ist darum, worum es geht. Ja, wir haben also die Energiewesenheit, die ins Holodeck eingreift und deswegen sind alle im Wilden Westen, im Holo-Wilden Westen gefangen und kommen da nicht wieder raus und können da sterben. So. Und dann ist die große Frage, wie kommen wir wieder raus, was will die Wesenheit etc. Das ist A-Plot. Und dann haben wir immer noch B-Plot, nämlich eine Figur aus der Serie wird aufgegriffen und irgendwas aus dem Hintergrund spielt eine weitere Rolle. Data will lernen, wie ein Witz funktioniert. Keine Ahnung, sowieso hat sich verliebt in irgendwen anders und das klappt nicht so doll. Die böse Vergangenheit von wem auch immer holt ihn oder sie ein. Irgendwie sowas. Und das wird dann nebenbei mit aufgegriffen. Wenn man sich das mal in der Analyse anguckt, ist das sehr, sehr spannend. Das kann man nämlich für Abenteuer übernehmen. Wobei ich mit B-Plot vorsichtig wäre. Das darf nämlich nicht sein, dass ein Spieler oder eine Spielerin die ganze Zeit im Mittelpunkt steht und alle stehen nur daneben. Das darf nur so nebenbei immer mal wieder in Nebensätzen einfließen. Und dann hat man halt diese Procedurals, die man sich angucken kann als Rätsel. Hat übrigens auch als Vorbild für Gumshoe wahrhaftig gedient. Hat Laws da eine Menge drüber erzählt, dass er das aufgegriffen hat. Gerade bei Ashen Stars, das ist ja ein Detektiv-Science-Fiction-Rollenspiel. Und genau deswegen halte ich Star Trek, wenn man die analysierend guckt, die alten Folgen, für sehr lehrreich. Was sagst du denn, Daniel?
Das klingt alles sehr sinnvoll und man kann dann eben schauen, wie man den A- und den B-Plot vielleicht auch zusammenführt. Denn es kann ja auch sein, dass der B-Plot hilft, den A-Plot zu lösen. Das ist ja dann die Königsdisziplin in der Hinsicht. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss, weil wir auf der Heinz-Con sind und soweit ich weiß, bringt der Uhrwerk das Star Trek-Rollenspiel heraus. Insofern ist das doch eine ganz gute Sache.
Perfekt.
Gelöst. Klasse. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Andreas, für die zahlreichen Antworten. Und vielen Dank an den Chat für die zahlreichen Fragen. Das ist ein Format, was wir auch gerne regelmäßiger machen würden. Und wir gucken mal, wie wir das im Laufe der Zeit so ein bisschen da machen. Oh, jetzt sind wir auch nur 15 Minuten zu spät für den Q&A Star Trek Workshops, lese ich hier gerade von Patrick. Sehr gut.
Wunderbar.
Klasse. Dann viel Spaß noch auf der Heinz-Con. Ein schönes Wochenende wünschen wir. Und wir hören uns dann heute Nachmittag wieder um 16 Uhr, meine ich, wo wir ein Abenteuer erforschen und das auf Herz und Nieren einmal sezieren, um zu gucken, warum das so gut ist. Und das ist Bis die Zeit gefriert, beziehungsweise Frozen in Time von Michael Curtis für Dungeon Core Classics.
Ein wahnsinnig gutes Abenteuer. Genau, schönen Dank, dass ihr alle da wart. Das waren ja richtig viele Leute. Super. Bis nächstes Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Auch auf die Lizenz gibt's einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.